Peter Boghossian und James Lindsay. Die Kunst, schwierige Gespräche zu meistern. Effektiv argumentieren, hitzige Diskussionen entschärfen und Gesprächspartner überzeugen. Gelesen von Elmar Börger und Nurcan Özdemir.
Wir alle kennen Debatten, die immer wieder eskalieren. Sollte man politisch anstößige Sprache zensieren? Gibt es einen Gott? Welche Partei wählst du und warum? Bei solchen Themen kochen die Emotionen innerhalb von Minuten hoch, bis ein vernünftiges Gespräch geradezu unmöglich wird. Aber warum? Das Problem ist unsere Gesprächsführung. Häufig bringen wir eigene Wert- und Moralvorstellungen mit hinein und verbinden Sachthemen mit persönlichen Überzeugungen. Kein Wunder also, dass wir uns ereifern, wenn jemand nicht unserer Meinung ist. Aber das muss nicht sein. Auch kontroverse Themen lassen sich produktiv verhandeln. Diese Blinks zeigen, wie das geht. Sie erklären, warum es meist eher kontraproduktiv ist, sein Gegenüber mit Fakten und Beweisen zu bedrängen. Was, wenn du stattdessen aufmerksam zuhörst und dich auf die Logik des anderen einlässt? Wenn du kluge Fragen stellst, bis dein Gesprächspartner seine Überzeugungen selbst hinterfragt. Die Blinks vermitteln dir rhetorische und argumentative Kniffe für konstruktive Diskussionen.
Blink Nummer 1. Warum Gespräche schwierig werden.
Überzeugungen sind wichtig, egal wie locker oder fest sie sitzen. Sie prägen unser Verhalten. Wenn es kalt ist, ziehst du eine Jacke über. Warum? Weil du davon ausgehst, dass sie dich wärmen wird. Andere Überzeugungen sind weitaus heikler. So gelangen manche Menschen zur Überzeugung, ihre Mitbürger würden von Zuwanderern ermordet. Dann wählen diese Menschen vielleicht kompromisslose Autokraten, die eine strenge Migrationspolitik versprechen. Je mehr auf dem Spiel steht, desto schneller und härter kollidieren gegensätzliche Ansichten. Stell dir vor, du lässt dich auf eine Diskussion ein. Sowohl du als auch dein Gegenüber wähnt sich im Recht. Unter diesen Voraussetzungen ist es nahezu unmöglich, sinnvoll zu diskutieren. Doch was genau zeichnet schwierige Gespräche eigentlich aus? Nun vor allem die Tatsache, dass sie zu keinem Ergebnis führen. Die Kluft zwischen den Positionen scheint unüberbrückbar. Ein wesentliches Problem ist, dass in solchen Gesprächen kein echter Austausch stattfindet. Es gibt kein Geben und Nehmen. Die Teilnehmenden sprechen nicht miteinander, sondern zueinander. Beide beanspruchen Redezeit, aber keiner hört dem anderen zu. Im schlimmsten Fall kommt es zum Gefecht, bei dem beide Seiten wütende Wortsalven aufeinander abfeuern. Die gute Nachricht lautet, solange jemand grundsätzlich noch reden möchte, besteht die Chance auf Austausch. Überzeugungen können beeinflusst und verändert werden. Allerdings gibt es gute und schlechte Wege, Menschen umzustimmen. Ein äußerst schlechter Weg ist Zwang. Und zwar nicht nur aus ethischen, sondern aus ganz praktischen Gründen. Zwang funktioniert nicht. Kein Mensch hat seine Meinung jemals aufrichtig durch Gewalt geändert. Noch nie. Wer unter Zwang einlenkt, will einfach keine weiteren Prügel einstecken. Dabei lässt sich nahezu alles, auch sensible Themen, auf produktive Weise verhandeln. Viele Menschen ändern ihre Ansichten durch Konversation. Denn Gespräche sind kollaborativ. Sie helfen dir, ein Stück weit selbst zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Und das macht es viel leichter, deine Meinung zu revidieren.
Wir resümieren. Gespräche sind vor allem dann schwierig, wenn die Teilnehmenden nicht von ihrer Meinung abrücken. Doch gute Konversation kann Meinungen ändern und zu produktivem Austausch führen.
Das mag in unserer polarisierten Zeit geradezu utopisch klingen, aber es ist den Versuch wert. Die folgenden Blinks vermitteln dir konkrete Techniken für wirklich gute Gespräche.
Blink Nummer 2. Reden ist Silber. Zuhören ist Gold.
Was haben ein Balletttänzer und eine Chirurgin gemeinsam? Beide vollführen komplexe Choreografien, deren Abläufe jedoch auf simplen Grundlagen basieren. Ohne diese Grundlagen gäbe es weder virtuose Pirouetten noch lebensrettende Operationen. Dasselbe gilt für gute Gespräche. Konversation ist eine Fähigkeit, die sich üben und meistern lässt. Doch dazu sollten wir mit den Grundlagen beginnen. Eine davon lautet so: Wenn du eine Person überzeugen willst, musst du ihr zuhören. Unzählige Diskussionen scheitern genau an dieser Stelle. Aber warum stoßen selbst stichhaltige Argumente so oft auf taube Ohren? Ganz einfach, weil niemand gern belehrt wird. Belehrung mag in manchen Situationen funktionieren, zum Beispiel bei Vorträgen oder Seminaren. Die Dozentin oder Rednerin stellt sich ans Pult und übermittelt ihre Botschaft. Fertig. Pflicht erfüllt. Danach ist es am Publikum, den Inhalt zu verdauen. Bei einem Gespräch auf Augenhöhe geht der Schuss allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit nach hinten los. Es gibt aber noch einen weiteren Grund dafür, dass Belehrungen nicht wirken. Wir illustrieren das am besten an einer Versuchsreihe, die der deutsche Sozialpsychologe Kurt Lewin in den 1940er Jahren durchführte. Lewin war im Zweiten Weltkrieg von der US-Regierung engagiert worden, um amerikanische Hausfrauen zu überzeugen, mehr Kalbsbries und andere tierische Innereien beim Kochen zu verwenden, um die kriegsbedingten Engpässe in der Fleischproduktion auszugleichen. Der Psychologe testete zwei Ansätze an zwei Gruppen von Frauen. Die erste Gruppe hörte einen faktenlastigen Vortrag über die amerikanischen Kriegsanstrengungen. Die zweite Gruppe sollte eigene Argumente dafür finden, warum es unter den gegebenen Umständen sinnvoll war, auch die Innereien von Tieren zu verarbeiten. Der Unterschied war eklatant. In der ersten Gruppe hielten sich nur 3% der Frauen an die Empfehlung. In der zweiten Gruppe stieg der Wert auf 37%. Das zeigt, dass wir Ideen viel eher annehmen, wenn wir sie selbst erarbeiten. Womit wir wieder beim Zuhören wären. Denn wie vermeidest du, andere zu belehren? Überprüfe für den Anfang einfach, ob man dich explizit nach deiner Meinung gefragt hat. Falls nicht, hältst du vermutlich gerade einen Vortrag und solltest schleunigst deine Taktik ändern. Denk an dich selbst. Wen lädst du lieber zum Abendessen ein? Den vorlauten Besserwisser, der dich wie eine Grundschülerin behandelt? Oder jemanden, der dir Fragen stellt und zuhört?
Also merke dir, gute Gespräche basieren auf simplen Grundlagen. Eine davon ist das Zuhören. Wenn du jemanden überzeugen willst, solltest du ihm auf Augenhöhe begegnen.
Wir alle genießen das Gefühl, gehört zu werden. Also schenke Gehör. Das ist die ideale Grundlage für gute, produktive Gespräche.
Blink Nummer 3. Fragen statt selbst zu reden.
Was passiert eigentlich, wenn wir mit Freunden streiten? In den meisten Fällen kommen wir irgendwie auf einen Nenner. Immerhin sind Beziehungen wichtiger als Punkte in einem rhetorischen Wettstreit. Tatsächlich lehren uns Freundschaften wertvolle Lektionen über die Kunst der produktiven Konversation. Freunde stellen das her, was Psychologinnen Rapport nennen. Gemeint ist dieses angenehme Gefühl des gegenseitigen Respekts und Vertrauens. Rapport ist auch der Grund dafür, dass Freundschaften Meinungsverschiedenheiten aushalten. Stell dir zwei Freunde vor, die zwei komplett verschiedene Ansichten zu einem Thema haben. Beide setzen intuitiv voraus, dass der andere stichhaltige Gründe für seine Überzeugung hat. Dadurch gehen sie von vornherein aufgeschlossener ins Gespräch und sind offen für Gegenargumente. Das heißt nicht, dass du alle Fremden wie Freunde behandeln oder mit all deinen Bekannten Rapport herstellen sollst. Aber ein gewisses Mindestmaß an Rapport hilft, sich über delikate Themen auszutauschen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Straßenepistemologie, wie die Autoren es nennen. Kurz zum Verständnis: Epistemologie ist die Lehre vom Wissen. Straßenepistemologen sind Menschen, die wildfremde Menschen in Gespräche über kontroverse Themen wie etwa die Existenz Gottes verwickeln. Und wie der Name andeutet, tun sie dies oft in Fußgängerzonen. Dabei verwenden sie eine in der griechischen Antike entwickelte Technik, die sokratische Methode des Fragens. Sie erkundigen sich einfühlsam und nonkonfrontativ nach den Überzeugungen ihres Gegenübers, um diese später zu hinterfragen. Dafür stellen Sie ganz bewusst Rapport her. Wir können einiges von dieser Technik lernen. Eine Lektion besteht darin, das Eis mit einfachen Fragen zu Name und Beruf und so weiter zu brechen. Suche vor allem nach Gemeinsamkeiten. Vielleicht wird dein Gegenüber bald Mutter, genau wie du, oder ihr wohnt beide im selben Stadtteil. Besinne dich auf diese Dinge, wenn die Emotionen hochkochen. Sie erinnern dich daran, dass du trotz allem mit einem Menschen streitest, also mit einer Person wie dir selbst und nicht mit einem abstrakten Gegner.
Wir lernen. Rapport bedeutet gegenseitige wertschätzende Aufmerksamkeit. Stelle dieses Gefühl durch Fragen her, um eine konstruktive Atmosphäre fürs Gespräch zu schaffen.
Vermeide auch das Phänomen des parallelen Redens. Das passiert, wenn dir jemand von seinem Kuba-Urlaub erzählt und du sofort über deine Zeit in Kuba sprichst. So behandelst du die Äußerungen des anderen nur als Einladungen, über dich selbst zu sprechen. Mit anderen Worten, du lässt sie ungenutzt. Geh stattdessen auf solche Aussagen ein. Stelle Fragen. Das ist eine einfache und effektive Art, Rapport herzustellen.
Blink Nummer 4. Wer Zweifel sät, kann Überzeugungen ändern.
Könntest du beschreiben, wie eine Toilette funktioniert? Genau diese Frage stellten Psychologen im Rahmen einer Studie, die 2001 in der Fachzeitschrift Cognitive Science erschien. Die Testpersonen sollten ihre sanitäre Expertise einschätzen, einmal bevor sie den Forschern die Funktionsweise von WCs erklärten und einmal hinterher. Was dabei herauskam? Die meisten Probanden gingen ziemlich zuversichtlich in das Gespräch, mussten aber schnell feststellen, dass sie herzlich wenig über Füllventile und Überlaufrohre wussten. Die Studie dokumentiert ein weit verbreitetes Phänomen. Wir Menschen neigen dazu, unser Wissen zu überschätzen. Der Philosoph Robert Wilson erklärt das damit, dass wir uns häufig blind auf die Expertise anderer verlassen. Es ist gerade so, als hätten wir uneingeschränkten Zugriff auf eine Bibliothek mit dem gesamten Weltwissen. Aber statt die Bücher zu lesen, berufen wir uns auf die kurzen Zusammenfassungen im Klappentext. Dabei sind wir überzeugt, wir trügen das geballte Wissen dieser Bücher in uns. Psychologen nennen das den Effekt der ungelesenen Bibliothek. Dieser Effekt kann ernste Konsequenzen haben, wie Stephen Sloman und Philip Fernbach 2013 in einer Studie zeigten. Die beiden US-amerikanischen Kognitionswissenschaftler fanden heraus, dass politischer Extremismus oft mit eingebildetem Wissen einhergeht. Viele Probanden der Studie vertraten extreme politische Meinungen, obwohl sie kaum Hintergrundwissen mitbrachten. Doch was lernen wir daraus für die Kunst guter Gespräche? Erinnere dich an die Frauen im Weltkrieg, die sich die Gründe für die Verwendung von Kalbsbries selbst erarbeiten sollten. Ähnliches gilt für Zweifel. Wenn du eine Person umstimmen willst, dann solltest du sie selbst an die Grenzen ihres Wissens stoßen lassen. Eine effektive Methode dafür ist, dich unwissend zu stellen und dein Gegenüber so ins Messer laufen zu lassen. Bring die Person zum Reden, indem du offene Fragen stellst. Angenommen, ihr sprecht über ein sensibles Thema wie Migration. Du hast eine konkrete und tolerante Meinung dazu, willst aber dein Gegenüber aus der Reserve locken. Dann beginne mit einer neutralen Aussage wie: Ich weiß nicht, wie die Massenabschiebung illegaler Einwanderer aussehen könnte. Warte die Antwort ab und schiebe die nächste Frage nach. Sei dabei nicht schüchtern. Stell dich weiter dumm, während ihr zu den pikanten Details vordringt. Wohin das führen soll? Nun, entweder deine Gesprächspartnerin erweist sich tatsächlich als Expertin, in diesem Fall erhältst du eine fundierte und interessante Antwort, oder aber sie kommt selbst auf den Trichter, dass sie sich eigentlich gar kein Urteil erlauben darf.
Kurz gesagt, viele Menschen überschätzen ihr Wissen und vertreten extreme Meinungen, ohne tiefere Sachkenntnis zu haben. Um andere für neue Argumente zu öffnen, sähe Zweifel über ihre Allwissenheit, indem du dich unwissend gibst, offene Fragen stellst und dein Gegenüber von ganz allein an die Grenzen seines Wissens stoßen lässt.
Nehmen wir an, dein Gesprächspartner hat seine Wissenslücken erkannt und ist bereit für eine echte Diskussion. Doch wie debattiert man konstruktiv?
Link Nummer 5. Die Regeln guter Zwiegespräche.
Missverständnisse sind frustrierend. Aber noch schlimmer ist es, wenn man dich absichtlich falsch versteht. Dann spielen deine eigentlichen Argumente keine Rolle mehr. Die andere Person zieht deine Position ins Lächerliche. Sie attackiert nicht mehr dich, sondern eine Karikatur. Und die lässt sich viel leichter demontieren als eine echte Meinung. Diese Taktik ist nicht nur zerstörerisch, sondern unfair. Doch es gibt ein paar simple Regeln, um sich dagegen zu wappnen. Wie kritisierst du jemanden, ohne unhöflich zu werden? Diese Frage stellte sich der Spieltheoretiker Anatole Rapoport. Er entwickelte eine Art Checkliste für konstruktive Kritik, die als Rapoportsche Regeln bekannt wurde. Der Philosoph Daniel Dennett bezeichnet diese vier Regeln als das beste Gegenmittel gegen die Tendenz, seinen Gegner zu karikieren. Gehen wir sie der Reihe nach durch. Regel Nummer 1. Fasse die Position deines Gesprächspartners mit eigenen Worten zusammen. Sei dabei so akkurat und respektvoll wie möglich. Deine Umformulierung zeigt, dass du die Position des anderen wirklich verstehen willst. Regel Nummer 2. Führe alle Punkte auf, in denen du mit deiner Gesprächspartnerin übereinstimmst. Dein Bekenntnis zu euren Übereinstimmungen schafft neutrales Terrain. Hierhin könnt ihr euch zurückziehen, wenn die Emotionen hochkochen. Regel 3. Teile deinem Gegenüber mit, was du durch seine Position gelernt hast. Psychologen bezeichnen diese Strategie als prosoziale Modellierung. Dabei verhältst du dich genauso, wie du es von deinem Gegenüber erwartest. Deine Anerkennung modelliert gegenseitige Wertschätzung. Sie ist eine klare Einladung, das Gespräch als Austausch zu sehen, statt als Kampf. Selbst wenn dein Gegenüber nicht darauf anspringt, hast du seinen Beitrag gewürdigt. Und das allein besänftigt die Gemüter. Viertens und letztens, äußere deinen Widerspruch erst, nachdem du die ersten drei Regeln befolgt hast.
Auf den Punkt gebracht. Die Rapoportschen Regeln ermöglichen konstruktive Diskussion. Fasse die Argumente deines Gesprächspartners zusammen, weise auf Übereinstimmungen mit deiner eigenen Position hin und drücke erst deine Wertschätzung für die Meinung des anderen aus, bevor du ihr widersprichst.
Natürlich ist es nicht immer leicht, sich an diese Regeln zu halten, besonders in den hitzigen Momenten der Debatte. Aber sie sind die ideale Grundlage für produktives Streiten.
Link Nummer 6. Harte Fakten gegen festen Glauben.
2014 kam es in den USA zu einem ungewöhnlichen TV-Duell. Der Wissenschaftsmoderator Bill Nye debattierte mit dem christlichen Fundamentalisten Ken Ham, der durch seinen lebensgroßen Nachbau der biblischen Arche Noah bekannt war. Das Thema der Sendung war Kreationismus, also die Vorstellung, Gott habe das Universum geschaffen. Die beiden Positionen waren demnach klar. Der Millionär Ham war überzeugter Kreationist. Nye dagegen führte seine Überzeugungen seit jeher auf die Evolutionstheorie zurück. Zu Beginn fragte der Moderator, was es wohl bräuchte, um die beiden umzustimmen. Nye antwortete, Beweise. Hams Replik lautete, nichts. Nichts würde ihn je von seiner Überzeugung abbringen. Damit waren die Differenzen vorprogrammiert. Für Nye zählten nur empirische Beweise, belastbare wissenschaftliche Fakten. Menschen wie er unterstellen ihren Gesprächspartnern häufig Ignoranz oder Blindheit. Sie meinen, die Gegenseite übersehe irgendeinen wichtigen Beweis, der die Wahrheit ans Licht bringe und jegliche Diskussion erübrige. Aber Menschen wie Ham interessieren sich gar nicht für Beweise. Sie meinen schon alles zu wissen, was es zu wissen gibt. Sie haben nicht den geringsten Zweifel an der wortwörtlichen Wahrhaftigkeit der Bibel. Kein Fakt dieser Welt könnte ihren Glauben erschüttern. Klingt irgendwie rückschrittlich? Kreationistische Ansichten sind weiter verbreitet, als du vielleicht denkst. 34% der US-Amerikaner lehnen die Evolutionstheorie rundheraus ab, allen wissenschaftlichen Beweisen zum Trotz. Und zwar nicht, weil sie die Beweise nicht kennen, sondern weil ihnen diese Beweise egal sind. Ihre Überzeugung basiert schlichtweg auf ganz anderen Kriterien. Manche Menschen finden aus moralischen Gründen zum Kreationismus. Sie glauben, er mache sie zu guten Christen. Andere werden vom Druck ihres sozialen Umfelds getrieben. Denn inmitten von Kreationisten integriert es sich leichter, wenn man die Bibel wörtlich nimmt. Das sind keine komplett unlogischen Gründe. Aber so oder so wird die empirische Ratio von moralischen und sozialen Erwägungen überschrieben. Gegen moralische oder soziale Motive können Fakten wenig ausrichten. In diesem Modus sorgen wir Menschen uns viel zu sehr darum, gut dazustehen. Dann sind anderer Leute Meinungen und Vorbilder wichtiger als Fakten.
Daraus lernen wir, dass nicht alle Überzeugungen auf empirischen Beweisen basieren.
Und nun? Soll das heißen, Menschen wie Bill Nye und Ken Ham könnten nie ein auch nur halbwegs fruchtbares Gespräch führen? Natürlich nicht. Sie müssen nur einen Weg finden, anders miteinander zu reden. Wie das geht, erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 7. Das Gegenüber mit seiner eigenen Logik schlagen.
Nehmen wir mal an, du bist Atheistin. Dein guter Freund Paul hingegen ist gläubig. Du hältst seinen Glauben für fehlgeleitet und möchtest Paul umstimmen. Dafür setzt du auf belastbare Beweise. Du bereitest dich sorgfältig vor und argumentierst mit sachlichen und gut platzierten Fakten. Aber dann geschieht etwas Seltsames. Je weiter du argumentierst, desto mehr fühlt sich Paul in seinem Glauben bestärkt. Was ist da los? Manchmal bringen uns selbst handfeste Beweise nicht weiter. Im Gegenteil, unser Gegenüber beharrt sogar noch sturer auf seiner Meinung. So unfair es klingt, das Problem ist dein Argumentationsstil. Deine entwaffnende Taktik drängt dein Gegenüber noch weiter hinter die Barrikaden. Und irgendwann ist die Blockade zu hoch, um darüber zu steigen. Dann fürchtet dein Gesprächspartner, sein Eingeständnis könne ihn blamieren. Oder aber er hat bereits zu viel Zeit, Kraft oder Geld in seine Überzeugung investiert. Bloß, wenn Fakten nicht ziehen, was dann? Der Schlüssel liegt in der Logik, auf der die Überzeugung deines Gesprächspartners aufbaut. Vergiss für einen Moment, ob diese Haltung Sinn ergibt. Konzentriere dich nur auf die dahinterliegende Argumentation. Stelle viele offene Fragen. Wir haben ja bereits gesehen, dass offene Fragen helfen, Widersprüche und Wissenslücken aufzudecken. Illustrieren wir das durch ein weiteres Gespräch mit deinem fiktiven Freund Paul. Paul glaubt, die menschliche Seele wiege exakt 3 Kilogramm. Du magst das für völligen Mumpitz halten, für eine These, die sich im Handumdrehen widerlegen lässt, aber wir haben ja bereits gesehen, wie eingefleischt solche Überzeugungen sein können. Also nehmen wir Paul beim Wort. Du könntest Paul fragen, warum er das glaubt. Er verweist dann vielleicht auf ein Experiment, bei dem angeblich hunderte Körper kurz vor und nach dem Tod gewogen wurden. Die toten Körper hatten immer 3 Kilogramm weniger auf die Waage gebracht. Du akzeptierst diese Information zunächst als validen Fakt, hakst aber weiter nach. Hieße das auch, 2,5 Kilo schwere Neugeborene hätten 3 Kilo schwere Seelen? Und falls ja, würden diese Babys nach einem plötzlichen Kindstod minus 0,5 Kilo wiegen? Schließlich stellst du Paul sogenannte widerlegende Fragen, die seine Logik auf die Probe stellen. Frag ihn, was es bräuchte, um ihn umzustimmen. Welche Beweise könnten Pauls Meinung über das Gewicht von Seelen ändern? Was würde er etwa sagen, wenn du ihm vom Experiment des US-amerikanischen Arztes Duncan MacDougall erzählst? Dieser hat Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich sterbende Menschen gewogen und ermittelte dabei einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 21 Gramm. Paul käme zumindest ins Grübeln, denn was stimmt nun, 3 Kilogramm oder 21 Gramm? Schlagartig wäre der angebliche Beweis, auf dem ja Pauls gesamte Logik aufbaut, relativiert. Und womöglich käme er schließlich ins Zweifeln, ob sich die Seele überhaupt wiegen lässt.
Will heißen, wenn Fakten nicht wirken, solltest du dich auf die Logik deines Gegenübers einlassen. Stelle diese Logik dann durch offene und widerlegende Fragen auf die Probe.
Soweit, so theoretisch. Zeit für Einblicke in eine prickelnde Praxis, den Arbeitsalltag von Unterhändlern bei Geiselnahmen.
Blink Nummer 8. Gesprächstipps aus der Geiselbefreiung.
Bisher haben wir uns auf die Einsichten von Psychologinnen und Philosophen bezogen, also auf Menschen, die sich auf schwierige Fragen und Gespräche spezialisiert haben. Aber das letzte Wort überlassen wir einer Berufsgruppe, deren rhetorisches Geschick regelmäßig über Leben und Tod entscheidet. Unterhändler bei Geiselnahmen. Natürlich diskutierst du im Alltag kaum mit Menschen, die so aggressiv sind wie bewaffnete Bankräuber. Und trotzdem liefern uns die Techniken der Unterhändler wertvolle Einblicke in die Kunst der suggestiven Gesprächsführung. Da wären etwa die sogenannten minimalen Mutmacher. Subtile Signale, dass du deinem Gegenüber zuhörst. Bemerkungen wie »Ja, ich verstehe« und »Okay« erfordern praktisch keinen Aufwand, wirken aber oft beruhigend und besänftigend. Und dann gibt es noch das Spiegeln. Auch hier lässt du deinen Gesprächspartner wissen, dass du zuhörst. Vor allem aber vermittelst du ihm das Gefühl, dass du ihn wirklich verstehst. Das Prinzip ist simpel. Du wiederholst jeweils die letzten zwei oder drei Worte dessen, was dein Gegenüber gesagt hat, betonst dabei aber die Worte wie eine Frage. Wenn er zum Beispiel brüllt, »Ich habe einfach die Nase voll davon, von allen herumgeschubst zu werden«, dann fragst du, »Herumgeschubst zu werden?« Damit versuchst du, deinem Gegenüber so viele Informationen wie möglich zu entlocken. Alles, was er sagt, kann sich später als nützlich erweisen. Erinnere dich auch daran, dass Menschen nur ungern klein beigeben. Wenn du jemanden umstimmen willst, musst du ihm einen würdevollen Ausweg anbieten. In der Welt der Geiselnahmen wird diese Lösung als goldene Brücke bezeichnet. Wir Menschen wollen immer unser Gesicht wahren. Je schwerer uns das fällt, desto verzweifelter verteidigen wir unseren Standpunkt. Also bau deinem Gegenüber eine goldene Brücke. Manchmal reicht es schon, wenn du dich mit ihm auf eine Stufe stellst. Betone, dass du weißt, in welcher Lage er sich befindet oder dass du seinen Mut bewunderst, seinen Fehler einzugestehen. Zum Schluss gibt es noch einen absoluten Klassiker der Verhandlungsführung. Beginne mit kleinen Streitpunkten, die sich einfach lösen lassen. Damit erzeugst du eine konstruktive Dynamik und schaffst eine gute Grundlage, wenn es später ans Eingemachte geht.
Die Verhandlungskunst bei Geiselnahmen kann uns also wertvolle Lektionen für gute Gespräche liefern. Mit Techniken wie den minimalen Mutmachern, dem Spiegeln und der goldenen Brücke beeinflusst du die Meinungen anderer Menschen.
Damit wärst du fürs Erste gut ausgestattet. Mit den Tricks und Tipps aus diesen Blinks meisterst du auch nahezu unmögliche Gespräche.
Das war unser Argumentationstraining zu dem Buch »Die Kunst, schwierige Gespräche zu meistern« von Peter Boghossian. Also noch einmal von vorn. Warum eskalieren Gespräche und was kannst du dagegen tun? Gespräche werden dann schwierig, wenn beide Gesprächspartner gewinnen, statt voneinander lernen wollen. Das wahre Problem sind dabei nicht unsere ideologischen Differenzen, sondern die Tatsache, dass wir die Kunst der Konversation verlernt haben. Die gute Nachricht ist, dass sich die Kunst des Debattierens lernen lässt. Fang damit an, deinem Gegenüber zuzuhören, statt ständig selbst zu reden. Lass dich auf seine oder ihre Logik ein, statt einfach nur belehren zu wollen. Erkenne die Gegenposition respektvoll an, bevor du ihr widersprichst. Noch subtiler gehst du vor, wenn du den anderen seine Widersprüche oder Wissenslücken selbst erkennen lässt, indem du ihm offene Fragen stellst. Zum Abschluss noch folgender Denkanstoß. Werde dir deines eigenen moralischen Dialekts bewusst. Viel zu oft halten wir die Art, wie wir selbst denken und reden, für die einzig richtige. Als spreche der Rest der Welt in einem seltsamen Akzent. Das ist natürlich Quatsch. Niemand hat die Deutungshoheit darüber, was richtige oder falsche Sprache ist. Umso wichtiger ist, dass du immer wieder genau hinhörst. Frage dich in Diskussionen: Sind wir wirklich verschiedener Meinung oder benutzen wir womöglich nur unterschiedliche Worte? Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Blinks. Hoffentlich konnten wir dich für deine nächsten kniffligen Gespräche wappnen. Danke fürs Zuhören und bis bald.